ARD.
Ludwig Ramdow wurde 1909 in Kassel geboren. Er entstammte einem, man möchte fast sagen, klassischen sozialdemokratischen Milieu. Polizisten waren eigentlich von Anfang an im KZ-System mit eingesetzt.
Unnütze Quälerei habe ich nicht geduldet. Die Fälle, in denen ich bei Vernehmungen Gewalt anwandte, um wichtige Aussagen zu erhalten, habe ich auf ein Mindestmaß beschränkt.
Man ist fast schon geneigt, darüber hinwegzulesen und den Umkehrschluss zu verpassen, nämlich was soll dann eigentlich nützliche Quälerei sein?
Häftlinge geprügelt. Häftlinge bekamen ein Narkotikum gespritzt und wurden dann, nachdem sie in einen halbschlafähnlichen Zustand verfielen, verhört.
Warum auch aus diesem Milieu Männer und Frauen sich an den NS-Verbrechen beteiligt haben, genau diese Erklärungen, die unbequem sind am Ende, aber die uns zu der Erklärung führen, warum dieses System bis zum Schluss funktioniert hat.
Februar 1947 wird ein Kriminalpolizist zum Tode verurteilt. Er war im Konzentrationslager Ravensbrück für Vernehmungen zuständig. 3 Monate nach dem Urteil wird er gehängt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin. Und in dieser zweiten Staffel des Podcasts sprechen wir über NS-Täter und Täterinnen, deren Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig ist. Über Zivilangestellte, Wissenschaftler, Unternehmer und eben auch Polizisten. Wie auch in den anderen Folgen ist mein Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler, Historiker und Buchautor und der Experte für NS-Täterbiografien. Wenn ihr die erste Staffel noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das jederzeit nachholen. Ihr findet alle Folgen in der ARD Audiothek. Hallo Stefan, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Janine.
Sag mal, welche Rolle spielten denn Polizisten als Täter in Konzentrationslagern?
Diese enge Verschränkung und Zusammenarbeit von SS und Polizei war etwas, was auch mitgedacht wurde. Heinrich Himmler selbst wird 1936 Chef der deutschen Polizei. Das heißt, es ist hier auch systemisch eine Verschmelzung von SS und Polizei mit angedacht. Und Polizisten waren eigentlich von Anfang an im KZ-System mit eingesetzt, in den Konzentrationslagern zwischen 1933 und 1945. Und wenn wir das einmal etwas eingrenzen wollen, primär in der sogenannten Abteilung 2, der politischen Abteilung, die auch von Polizisten geleitet wurde. Es war eine, könnte man sagen, Dependance der Gestapo, späteren Reichssicherheitshauptamtes in den Konzentrationslagern. Und die Polizisten, die dort tätig waren, waren ausgebildete Kriminalpolizisten. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, da häufig der Begriff der Gestapo ja in der Öffentlichkeit mit genutzt wird, aber eigentlich nicht klar ist, wie ein Gestapo-Mann, ein solcher Polizist, ausgebildet werden muss. Und letztlich wir klar sagen müssen, dass natürlich die Gestapo sich aus Kriminalpolizisten zusammensetzte und diese Abteilung 2 in den Konzentrationslagern im weitesten Sinne polizeiliche Aufgaben, Einweisungen, Erfassung, Überwachung, Entlassung wahrnimmt.
Und über so einen Polizisten sprechen wir heute, nämlich über Ludwig Ramdow. Wie sieht denn seine Karriere im Nationalsozialismus aus?
Ludwig Ramdow wurde 1909 in Kassel geboren. Er entstammte einem, man möchte fast sagen, klassischen sozialdemokratischen Milieu. Er selbst war auch SPD-Mitglied gewesen, auch in der Freien Gewerkschaft und auch aktiv im Reichsbanner. Also etwas, was man gar nicht so sehr vermuten möchte, wenn man über Karrieren im Nationalsozialismus spricht. Und noch in der Weimarer Republik 1929, mit knapp 20 Jahren, kommt er dann zur Polizei, ist erst bei der kasernierten Bereitschaftspolizei in Frankfurt am Main und in Kassel. Und 1933, dann natürlich nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, wird er Teil der preußischen Landespolizei, um dann 1935 wieder zur Schutzpolizei zurückzukehren. Also sozusagen ein Wechselspiel eigentlich zwischen bestimmten Formen der Polizei, Bereitschaftspolizeien und der Schutzpolizei.
Das klingt ja alles jetzt noch ziemlich harmlos. Wie geht es denn dann weiter mit seiner Karriere?
Ja, der entscheidende Schritt ist eigentlich in dem Jahr 1939, denn in diesem Jahr bewirbt er sich um eine Laufbahn bei der Kriminalpolizei. Das heißt, 10 Jahre später, nun ist er um die 30, er wird auch angenommen und wird dann zum Kriminalassistenten 1941 ernannt, gleichzeitig auch verbeamtet. Das heißt, auch alle Probezeiten sind abgelaufen. Und in diesem Zuge der Verbeamtung, also gleich Anfang 41 die Verbeamtung, kommt er dann 1941, nur einen Monat später im Februar, in das Jugendschutzlager nach Moringen.
Und was ist das genau, das Jugendschutzlager in Moringen, und warum kommt ein Polizist dahin?
Das Jugendschutzlager ist eine, man könnte fast übertragen sein, ein Jugendkonzentrationslager. So, ich glaube, das ist vielleicht eine Beschreibung, die am nächsten auch der Vorstellung kommt, was da passiert. Das sind Jugendliche, die dort inhaftiert sind. Der Unterschied ist, dass die Jugendschutzlager, die wichtigsten Moringen, und dann 1942 wird noch das Jugendschutzlager Uckermark für weibliche Jugendliche gegründet, Moringen für männliche Jugendliche. Diese Lager unterstehen der Polizei. Auch die Leitung der Lager werden durch Kriminalpolizisten wahrgenommen und dementsprechend auch die Position von Ludwig Randor in diesem Gefüge als Kriminalpolizist.
Und wir haben ja schon gehört, er wurde dann in das Konzentrationslager nach Ravensbrück versetzt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, die Hintergründe sind nicht ganz klar. In der Nähe von Ravensbrück befindet sich auch das Jugendschutzlager Uckermark. Und im Nachlass von Ludwig Randor wird von ihm selbst geäußert, dass er eigentlich erwartet hätte, nach Uckermark versetzt zu kommen, was ja der Logik entsprach, erst in dem einen Jugendschutzlager eingesetzt zu werden und dann im anderen. Das lässt sich allerdings nicht valide nachweisen. Er kommt nämlich nicht nach Uckermark, sondern er kommt in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück im Mai 1942 und wird dort als Vernehmungsleiter eingesetzt und ist gleichzeitig de facto der Stellvertreter des Abteilungsleiters der politischen Abteilung in Ravensbrück.
Also seine Rolle im Konzentrationslager ist es dann, Vernehmungen durchzuführen. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist sozusagen mit einer Aufgabe, die Ludwig Randor wahrnimmt, Vernehmungen durchzuführen. Interessant ist vielleicht nochmal der Blick auf die Abteilung selbst. Was macht eigentlich diese sogenannte politische Abteilung in den Lagern, die sich ja in der Spitze aus Polizisten, Kriminalpolizisten zusammensetzt, aber darunter natürlich auch zahlreiche SS-Männer mitwirken? Und sie unterteilt sich in verschiedene Unterabteilungen, Sektionen wie Aufnahme, Erkennungsdienst. Das ist vielleicht auch nochmal bekannt durch die erkennungsdienstlichen Fotografien, wie sie ja auch in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern angefertigt wurden. Also auch das wird durch die politische Abteilung mit angefertigt. Häftlingsregistratur, Vernehmungsdienst, der sogenannte Schubwesen, das heißt Überstellungen, aber auch Entlassungen. Das heißt, die Verwaltung und Registrierung von KZ-Häftlingen wird im Zentrum auch durch die politische Abteilung mit geleistet. Es ist deshalb auch wichtig mit zu verstehen, weil ja die Verhaftung ab 1933 ja im Zuge der sogenannten Schutzhaft durchgeführt werden. Das ist ja auch ein polizeiliches Konzept. Das heißt, die einweisende Behörde für ein Konzentrationslager ist nicht die SS, sondern das ist die Polizei, sodass quasi ein Gegenpart natürlich existieren muss im Lager, so eine Art Unterabteilung auch der Gestapo, die dann im Lager die weiteren Abläufe mit verwaltet. Und somit sehen wir eigentlich auch diese Rückkopplung der polizeilichen Konzepte schon bei der Verhaftung, der Einweisung und dementsprechend natürlich auch der Verwaltung in den Konzentrationslagern.
Und wie die Arbeit jetzt genau aussah, dazu hast du eine Quelle mitgebracht.
Ja, ich will an der Stelle betonen, dass natürlich zu der Arbeit der politischen Abteilung noch viel, viel mehr gehörte, nämlich Aufgabenbereiche, die ich fast sagen mit der auch Verwaltung des Todes beschreiben möchte, denn auch die Sterbefälle werden durch die politische Abteilung mit registriert. Die Totenbücher werden durch die politische Abteilung geführt und sie selbst, das ist jetzt aus einem Dokument von 1942, beschreibt sich ja auch sagen, als eine Abteilung, die über verschiedene Todesformen auch Buch führen muss. Und ich zitiere, der Sachbearbeiter bei Sterbefällen hat zu unterscheiden A. natürliche Sterbefälle, B. unnatürliche Sterbefälle. Und dann geht es auf der nächsten Seite weiter. Bei natürlichen Sterbefällen sind bestimmte Dokumente erforderlich, auch ein Bericht der Kommandantur. Bei unnatürlichen Sterbefällen zusätzlich noch eine Bescheinigung des Arztes, ein Sektionsbefund. Auch das Krematorium unterstand der Abteilung 2 der politischen Abteilung, also dementsprechend auch die Verbrennung der Leichen, die Verbrennung der Toten. Und auch in diesem Zuge wurde ein sogenanntes Einäscherungsbuch geführt.
Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Du hast gerade in der Quelle gesagt, da hieß es, es wurde unterschieden zwischen natürlichen und unnatürlichen Sterbefällen. Was heißt das denn, unnatürliche Sterbefälle? Ist das so NS-Wording?
Ja, das ist eigentlich ein relativ zynischer Begriff, weil natürlich unter beiden Todesformen ja auch Morde fallen oder auch, ich würde es als Mord durch Unterlassung, ja, ein Verhungern durch Krankheit sterben, unzureichende Lebensbedingungen, Unterversorgung. Die unnatürlichen Todesfälle gliedern sich eigentlich in drei Formen aus Sicht der SS und die werden auch mit unterschiedlichen Aktenzeichen versehen. Das ist zum einen der Unfall, zum anderen der Freitod und dann drittens Erschießung auf der Flucht. Und wie man sich fast schon vorstellen kann, sind diese Bereiche Formen, in denen dann auch systematische Tötungen verschleiert werden. Das heißt, diese sogenannten unnatürlichen Todesfälle verschleiern Tötungen durch das Lagerpersonal in den Konzentrationslagern.
Und das war sozusagen die Aufgabe auch der Polizei, diese Berichte anzufertigen. Und warum hat man das am Ende verschleiert?
Zum einen finden auch in Anführungsstrichen eigenmächtige Tötungen durch Wachpersonal statt. Und für die SS war in dem Moment gar nicht so relevant, dass ein Mensch umgebracht wurde, denn das kam tagtäglich in den Konzentrationslagern vor. Das Problem aus Sicht der SS war die Eigenmächtigkeit, nämlich nicht auf Befehl zu handeln, sondern das selbst entscheiden zu wollen. Und es ist in der Tat so, dass das Beispiel Konzentrationslager Mauthausen mag vielleicht hier genannt werden, in dem die sogenannten unnatürlichen Todesfälle so stark ansteigen, dass ein SS-Gerichtsführer dorthin geschickt wird, um zu überprüfen, warum eigentlich eine so hohe Zahl durch Freitod, durch Erschießung auf der Flucht und Unfälle stirbt. Und wir sehen können in der Statistik, dass mit der Anwesenheit des SS-Gerichtsführers diese unnatürlichen Todesfälle in der Anzahl deutlich wieder nach unten gingen und mit seinem Verschwinden wieder deutlich ansteigen. Und es ist auch spannend zu sehen, dass natürlich aus Sicht der SS ganz klar war, dass das alles zum Großteil auch verschleierte Tötungen waren. Ich hatte vor vielen Jahren einmal einen ehemaligen SS-Mann interviewt über mehrere Tage, Franz Doppelreiter aus Mauthausen, der selbst dieses Todesbuch geführt hat und im Interview auch deutlich gesagt hat, dass das verschleierte Morde waren.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass in dem Konzentrationslager mehrheitlich SS-Männer arbeiteten, aber eben auch Ramdohr als Polizist. Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Ramdohr ist jetzt Teil der politischen Abteilung im KZ, gehört aber weiter zur Polizei und nicht zur SS. Was für eine Uniform trägt er denn am Ende?
Ludwig Ramdohr ist seit 1937 Mitglied der NSDAP, aber er ist nicht Mitglied der SS. Trotzdem haben wir eine Akte vorliegen, nämlich sozusagen einen Antrag auf Heiratsgenehmigung, den in der Regel SS-Männer mit einreichen mussten, die auch Ludwig Ramdohr als Polizist im Konzentrationslagersystem mit einreichen musste. Und in dieser Akte findet sich ein Foto von Ramdohr in SS-Uniform. Und was passiert, und übrigens nicht nur in Konzentrationslagern, sondern auch in den sogenannten Einsatzgruppen, das sind sozusagen diejenigen ABC, D, sozusagen buchstabiert in den von deutschen besetzten Gebieten der Sowjetunion, die die Massenerschießung durchführen, auch dort Polizisten im Einsatz, die SS-Uniform tragen, ohne Mitglieder der SS zu sein, nämlich sagen, ein Dienstrang-Äquivalent mit auszudrücken. Also ihren Dienstrang in der Polizei im Sinne einer Dienstrangangleichung auch als SS-Uniform zu tragen. Das bedeutet, dass auch im Konzentrationslagersystem somit sichtbar war, alle tragen SS-Uniform und auch sein Rang sichtbar war, auch wenn er nicht SS-Mitglied ist, aber sein Polizeirang übertragen wurde in einen SS-Rang.
Was sich vielleicht auch auf seine Vergütung ausgewirkt hat.
Er ist natürlich verbeamteter Polizist und wir müssen auch deutlich sagen, dass natürlich diese formale Struktur besagt, dass er ja nach wie vor auch einer Polizei angehört. Also er gehört einer konkreten Polizeidienststelle an und wird nur in das Konzentrationslager kommandiert, aber nicht versetzt. Das heißt, er gehört formal nach wie vor zu einer Polizeidienststelle, leistet seinen Dienst im Konzentrationslager ab, ist dort aber eigentlich nicht im Konzentrationslager beschäftigt, sondern ist sozusagen jemand, der als Experte von außen mit hineinkommt.
In die politische Abteilung. Und was machte er da genau? Was waren jetzt seine konkreten Aufgaben?
Seine konkreten Aufgaben waren die des Vernehmungsleiters, das heißt in der Regel Geständnisse einzufordern. Und eine Vernehmungsform, die Ludwig Ramdorn mit absoluter Brutalität durchgeführt hat. Also Folter und Gewalt waren an der Tagesordnung. Das ist ein Bereich, den er mit bearbeitet hat. Er hatte aber auch ein Spitzelsystem im Lager. Das heißt, sowohl Angehörige der SS, Aufseherinnen, aber auch Häftlinge, die als Spitzel für ihn im Lager tätig waren, um bestimmte Informationen zuzutragen und dementsprechend auch bestimmte Personen zu melden, die Ludwig Ramdorn dann im Anschluss vernommen hat.
Und wir haben eine Quelle, also wir haben einige Quellen von ihm, weil er nach dem Krieg angeklagt wurde und ausgesagt hat, was er gemacht hat im Konzentrationslager und was seine Foltermethoden waren. Hören wir einmal in diese Quelle rein.
Unnütze Quälerei habe ich nicht geduldet. Die Fälle, in denen ich bei Vernehmungen Gewalt anwandte, um wichtige Aussagen zu erhalten, habe ich auf ein Mindestmaß beschränkt. Gewiss war dies Mittel verwerflich, und es wird auch als solches immer von mir angesehen werden. Ich will die Tat selbst nicht entschuldigen, sondern nur das Motiv dazu darlegen. In geordneten Zuständen hätte es deren nie bedurft, da ich dann auch der Mitarbeit aller gewiss war. Ich habe es auch bei meiner Dienstzeit in der Kripo oder Schutzpolizeidienststellen nie gesehen oder selbst angewandt. Die Verhältnisse in Ravensbrück lagen aber anders. Unter den von mir unter dem Druck der Verhältnisse angewandten harten Maßnahmen habe ich seelisch selbst hart gelitten, und kein Gericht wird diese Bürde von mir nehmen können, an der ich Zeit meines Lebens werde tragen müssen. Ich weiß wohl, dass durch meine Arbeit der anständige Teil der Häftlinge im Lager wenigstens etwas Ruhe vor dem minder anständigen Teil der Häftlinge und der SS hatte, wenn mein Name bei beiden Furcht verbreitete.
Über diese Quelle müssen wir unbedingt noch ein bisschen mehr sprechen. Es handelt sich dabei um eine Aussage von ihm. Er wurde angeklagt und er hat ausgesagt. Wie müssen wir diese Aussage bewerten? Er rechtfertigt sich da drin ja auch für die Methoden, die er angewendet hat. Wie glaubwürdig ist das?
Ja, vielleicht interessiert an erster Stelle sogar das Wording in dieser Quelle. Es ist ja zum einen eine Verteidigung seiner selbst und er spricht ja von sogenannter unnützer Quälerei. Und man ist fast schon geneigt, darüber hinwegzulesen und den Umkehrschluss zu verpassen, nämlich was es soll dann eigentlich nützliche Quälerei sein. Das heißt, aus seiner Sicht gab es ja offenbar Momente, in denen diese Quälerei als etwas Sinnvolles, Nützliches angesehen wurde, auch als etwas Selbstverständliches, als etwas Notwendiges und etwas, was zum Alltag gehörte. Das ist natürlich spannend, weil das die Selbstsicht mit reflektiert, dass Gewalt und Folter ganz klar Mittel waren, die es anzuwenden gilt und mit denen offenbar auch kein Problem bestand. Genauso der Satz, er habe Furcht verbreitet, was ja doch klar macht, dass ihm bewusst war, dass er mit seiner Gewalt im Lager einen bestimmten Ruf hatte. Und drittens, diese Formulierung von sogenannten anständigen und vermeintlich unanständigen Häftlingen ja schon eine zynische Form ist, sagen, zu differenzieren und vielleicht auch zu hierarchisieren zwischen ja anständig und wertvollen und den anderen nicht. Hier spielen möglicherweise auch Rassismen sagen und soziale Bereiche eine entscheidende Rolle. Aber auch, ja, das ist etwas, worauf ich dann immer zuerst komme, wenn von Anständigkeit in Dokumenten von SS und Polizei gesprochen wird, natürlich die Rede von Heinrich Himmler im Oktober 1943 in Posen, bei der er ja offen über den Massenmord spricht und sagen, dann deutlich macht, dass er eigentlich aus seiner Sicht mit einer der größten Verdienste dabei gewesen ist, in Anführungsstrichen anständig geblieben zu sein. Und das ist sagen eine Übersetzung, die auch immer wieder in diesen Quellen und Selbstdarstellungen von SS und Polizei zu finden ist.
Er sagt ja auch, in geordneten Zuständen hätte es diese Methoden gar nicht gebraucht. Das heißt, er versucht, die Umstände zu nutzen, um sich zu rechtfertigen, um sozusagen selber am Ende dem Urteil zu entgehen. Aber wie müssen wir das am Ende bewerten, diese Quelle? Also warum formuliert er das so? Hat er das bewusst gemacht oder hatte er da eine Beratung vielleicht auch von jemandem, der ihm gesagt hat, formuliere das so, dann entgehst du vielleicht dem Todesurteil?
Also er hatte natürlich eine Verteidigung in dem Verfahren, aber ich denke, was hier viel zentraler ist in dieser Quelle, ist doch auch das, was er ja mit ausdrückt, dass natürlich zu einer regulären Polizeiarbeit, auch in der Kriminalpolizei, ja, sagen, das, was eigentlich eine reguläre Polizeiarbeit bedeutet, Gewalt, Folter und Mord nicht Bestandteil sind. Und diese Selbstverständnis, er hatte eine Polizeikarriere begonnen 1929 noch in der Weimarer Republik, das heißt, das Selbstverständnis, was Polizei macht und machen darf und was nicht, das ist ihm deutlich bewusst. Und dass er natürlich in Ravensbrück alle Grenzen einer Polizeiarbeit überschreitet und somit diesen Ort als einen besonderen Ort stilisiert, sozusagen ein Ort, an dem all diese Regeln nicht mehr gelten, aber offenbar er selbst ja auch für sich diese Regeln alle außer Kraft setzt.
Also die Folter war schon lange nicht mehr Teil der normalen Polizeiarbeit, auch vorher in der Weimarer Republik nicht mehr und auch schon im 19. Jahrhundert weitestgehend nicht mehr. Aber im Konzentrationslager war das Alltag und auch das hat er nochmal in einer Quelle, also in einem Geständnis, festgehalten.
Ich gestehe folgende Tatsachen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Leiter des Vernehmungsdienstes. Ich verhörte kriminelle und politische Häftlinge und verwendete dabei folgende Methoden, um die Fälle aufzuklären, das heißt Geständnisse von den Häftlingen zu erlangen. Es ist Tatsache, dass den Häftlingen in der Untersuchungshaft die Kost gekürzt wurde. Ich habe Häftlinge geprügelt. Häftlinge bekamen ein Narkotikum gespritzt, dasselbe, das für Operationen verwendet wurde, und wurden dann, nachdem sie in einen halbschlafähnlichen Zustand verfielen, verhört. Ich fesselte Häftlingen die Hände auf dem Rücken und ließ sie auf dem Bauch auf einen Tisch legen, und zwar so, dass der Kopf über das eine Tischende hervorragte. Auf diese Seite wurde dann ein hoher Stuhl mit einer Schüssel, in der sich Wasser befand, gestellt. Ich nahm dann die Frauen bei den Haaren und tauchte das Gesicht in das Wasser.
Also nochmal, solche brutalen Foltermethoden waren schon lange nicht mehr Teil der Polizeiarbeit. Hier wurden sie aber angewendet. Wie kam das zustande? Wie ist Ramdur dazu gekommen, genau diese Methoden dann tatsächlich einzusetzen?
Diese Folter, und er beschreibt ja exzessive Formen von Folter, sozusagen auch verschiedene Aspekte und Methoden der Folter, das war eine gängige Praxis im gesamten Konzentrationslagersystem. Das heißt, das ist keine Ausnahme für ihn, das ist auch keine Ausnahme für das Konzentrationslager Ravensbrück, sondern das ist Praxis in jedem Konzentrationslager.
Das heißt, er hat das von den SS-Männern abgeguckt, kann man das so sagen?
Das ist eine Praxis, die sagen der Gewalt, die sowieso im Konzentrationslager mit vertreten ist, aber ob das jetzt sagen ein Lerneffekt durch die SS-Wachmannschaften sei, das würde ich eher bezweifeln, sondern das ist etwas, was als ein Anforderungsprofil auch an die Arbeit im Konzentrationslager mitgestellt wird. Das heißt, es ist etwas, was im erwartbaren Rahmen liegt, seiner Tätigkeit und gleichzeitig von ihm natürlich auch proaktiv mit befördert wird. Gleichzeitig müssen wir ja sehen, dass es ja immer noch, das hatte ich ja betont, die Rückkopplung zu den Polizeidienststellen gab, denen sie ja zugeordnet waren und nicht selten auch Polizisten anderer Polizeidienststellen in das Konzentrationslager kamen, um ebenfalls zu verhören. Das heißt, nicht nur Ludwig Ramdur hat verhört, sondern auch Polizisten, die gar nicht im Konzentrationslager eingesetzt waren, die aus verschiedenen Polizeidienststellen dann kamen, um Verhöre durchzuführen, mit den identischen Methoden gefoltert haben. Auch hier ist für andere Konzentrationslager, deshalb will ich das nochmal deutlich machen, dass das natürlich kein Einzelfall ist, sondern in der Regel auch für andere Konzentrationslager diese Form der Folter mit überliefert. Für Mauthausen zeigen die Anreise von Polizisten, Kriminalpolizisten, egal ob Kriminalpolizei oder Gestapo, und das Foltern vor Ort gemeinsam mit den Angehörigen der politischen Abteilung und dann sagen wieder die Abreise.
Aber das, um das nochmal ganz klar zu bekommen, das war ein Spezifikum für die Konzentrationslager. Das heißt, in den zivilen Polizeidienststellen außerhalb der Konzentrationslager wurden diese Methoden nicht angewendet oder dort auch?
Die Gestapo hat natürlich auch in ihren eigenen behördlichen Strukturen gefoltert. Vernehmungen wurden genauso mit exzessiver Gewalt durchgeführt. Das ist kein Charakteristikum, was jetzt ausschließlich für die Konzentrationslager gilt, sondern die politischen Abteilungen sind ja eine Dépendance der Gestapo in den Konzentrationslagern. Das heißt, in dieser Dépendance wird genauso gefoltert wie auch in der Zentrale des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin, die ein eigenes Hausgefängnis auf dem Hinterhof hatten und dementsprechend Gefangene nach ihren Verhaftungen ebenso gefoltert und misshandelt wurden. Das war an den Dienststellen der Gestapo eine Praxis, genauso wie in den Dependancen der Konzentrationslager.
Neben den Tätern und Vollstreckern gab es viele Deutsche, die entweder begeistert, schweigend oder resignierend Macht, Terror und Ausgrenzung wahrnahmen. Überlieferte Tagebücher aus der Zeit zwischen 1933 bis zum Kriegsende 1945 geben Einblicke. Welche Hoffnungen, Sorgen und Ängste gingen den Menschen in dieser Zeit durch den Kopf? In der ARD-Mediathek ist dazu ab jetzt die vierteilige Serie Hitlers Volk, ein deutsches Tagebuch, zu sehen. Den Link in die Mediathek findet ihr in den Shownotes.
Und Ludwig Ramdohr hat seine Aufgaben zur Zufriedenheit des Kommandanten Fritz Sohren gemacht, denn er wird Ende 1944 für eine Auszeichnung ausgewählt.
Ja, er wird Ende 1944 für das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern vorgeschlagen. Eine Auszeichnung, die häufig Männer und SS-Unteroffiziere, das heißt sogenannte Unterführer, das ist der Begriff bei der SS, erhielten, wenn sie sich bei bestimmten Aktionen, auch sogenannten Sonderaktionen, sprich auch beim Massenmord, bewährt haben aus Sicht der SS. Das war eine Auszeichnung, die eine Art Belohnung für die Teilnahme an Gewalt und Mord mit ausdrückte. Und Ludwig Ramdohr hatte als Dienstrang äquivalent den Rang eines SS-Hauptscharführers, das heißt noch kein SS-Offizier, sondern noch ein Unteroffizier, zwar auf der höchsten Ebene der Unteroffiziere mit angesiedelt. Aber diese Auszeichnung und seine Verortung in der Hierarchie von SS und Polizei zeigen, dass er natürlich doch auch hier mit einer Auszeichnung bedacht wurde, die auch seine Rolle im Gewaltraum deutlich mit akzentuiert.
Das heißt also, in Anführungsstrichen, beruflich lief es für ihn gut und auch privat hatte er eine Familie. Du hast ja vorhin schon angedeutet, er hat einen Antrag gestellt, um sich zu verheiraten. Er kam ja jetzt aus Kassel und wurde nach Ravensbrück abkommandiert. Ist denn seine Frau und auch später seine Familie mitgekommen?
Die Familie wohnte ebenfalls vor Ort in Fürstenberg an der Havel. Das ist der Ort, der nahe des Konzentrationslagers Ravensbrück mitliegt. Und auch hier ist das kein Einzelfall, sondern gerade das mittlere und höhere Personal zieht in der Regel, wenn sie längerfristig an einem Ort wie Ravensbrück oder in Sachsenhausen oder anderen Konzentrationslagern stationiert sind, mit den Familien dorthin. Es zeigt aber auch, und ich glaube, das ist der zentrale Aspekt, die Inkorporation dieser Polizisten in die Abläufe des Konzentrationslagers. Also sie waren kein Fremdkörper, sie waren keine Außenseiter, sondern es gibt eine fast schon organisatorische Inkorporation. Sie müssen einen Antrag auf Heiratsgenehmigung einreichen, wie SS-Mitglieder auch, obwohl Ramdohr kein SS-Mitglied ist. Gleichzeitig hat er in Dienstrangangleichung eine SS-Uniform. Er wohnt mit der Familie da. Auch die Ehefrau hat Kontakt mit anderen Familien. Er sozusagen, sie sind Teil dieses Raumes und damit auch Teil des gesamten, sozusagen der gesamten SS-Struktur.
Das heißt, sie war ideologisch auch auf Linie. Hat sie denn gewusst, was er für eine Arbeit macht im Konzentrationslager?
Das hat sie gewusst und es sind verschiedene auch Niederschriften von ihr und von ihm überliefert, in dem beide natürlich reflektieren, dass sie sowohl dienstlich als auch privat eng eingebunden waren. Das heißt, man hat sich in der Freizeit ja genauso getroffen, hat darüber gesprochen. Auch die Ehefrau wurde mitunter darauf angesprochen, hier hätte es doch sagen Erschießungen auf der Flucht gegeben. Stimmt denn das? Was sagt dein Mann dazu? Das heißt, diese Aspekte tauchen auf und somit werden auch in der Freizeit Aspekte angesprochen oder auch besprochen, die deutlich die Abläufe im Konzentrationslager widerspiegeln, aber auch deutlich machen, dass es ein breites Wissen über die verschiedenen Abläufe gab, bis hin auch zum Tod in diesen Lagern.
Und seine Frau Anna Ramdor hat das KZ Ravensbrück sogar einmal besucht, gemeinsam mit Tochter Heidi. Und im September 1947 gibt sie zu dem Besuch einiges zu Protokoll und wir hören mal in einen kurzen Ausschnitt hinein.
Heidi wollte immer wissen, was das für Frauen in den blauen Kleidern wären und ich sagte ihr einfach, das seien Frauen, die hier sauber machen würden. Ludwig sagte mir auch noch, ich solle mich mit dem Kinde nicht so viel im Lagerbereich aufhalten, dort würden die Häftlinge überall arbeiten. Wir sollten lieber in den Wald oder nach Fürstenberg gehen. Unten am See, der sich vor den Häusern bis nach Fürstenberg hinzog, lagen große Haufen Kohlenasche, die von den Häftlingen verteilt wurden. Die Frauen schoben Schubkarren über Holzbohlen und waren meist barfuß. Vom See aus hatte man immer einen wunderbaren Blick auf Fürstenberg und dieses Bild hat uns immer sehr gefesselt.
War es denn normal, dass Frauen wie Anna Ramdor einfach so das Konzentrationslager besuchen durften und dazu noch mit dem Kind?
Das ist vielleicht sogar der bemerkenswerte Teil dieser Aussage, nämlich die vermeintliche Alltäglichkeit, in den Lagerbereich zu gehen. Und Lagerbereich meint natürlich auch den Bereich des sogenannten Schutzhaftlagers, das heißt auch des Häftlingslagers. Das war verboten. Das war für Angehörige, Familienangehörige verboten. Ebenso brauchten die Wachmannschaften der Wachkompanien, die für die äußere Bewachung des Lagers zuständig waren, das heißt an den Mauern, auf den Türmen, eine Erlaubnis, wenn sie in den inneren Bereich des Konzentrationslagers gehen wollten. Das war ein Bereich, der nur bestimmten Personen vorenthalten war. In ihrer Aussage kommt aber ein Gegenteil nämlich zum Ausdruck, dass das an der Tagesordnung war, dass das etwas war, was man gemacht hat und auch mit dem Kind gemacht hat. Und wir kennen auch Fotografien von Karl Otto Koch, dem Kommandanten von Buchenwald, betitelt mit "Ein Sonntagmorgen im Lager". Das heißt, er läuft mit Ehefrau und Sohn durch das Lager. Und auch hier haben wir ähnliche Phänomene.
Und was glaubst du, was für eine Motivation steht dahinter, dass Anna Ramdor sagt, ich gehe heute mal mit meinem Kind ins Konzentrationslager und schaue mir Zwangsarbeit, Inhaftierung, Gewalt, Tod mit meinem Kind gemeinsam an?
Ja, das Interessante ist ja, dass sie aussagt, dass sie das gar nicht für sich selbst macht. Denn hier kommt ja schon deutlich zum Tragen, dass für sie, also für die Frau von Ludwig Ramdor, das Lager etwas Alltägliches, etwas immer Gegenwärtiges ist. Sondern die Tochter fragt ja danach und sie zeigt es der Tochter. Die Besonnenheit liegt somit gar nicht mehr auf Seiten der Ehefrau. Und auch hier sehen wir, und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig zu verstehen, sehen wir, dass nicht nur für die Männer, die in den Lagern tätig waren, das eine alltägliche Dimension war, sondern auch für die Familienangehörigen. Es war vollkommen normal, in Anführungsstrichen, also fast sagen, als ein gewöhnlicher Aspekt des Alltags, KZ-Häftlinge zu sehen, sie bei der Arbeit und bei der Zwangsarbeit mit zu beobachten und auch dieses System, was man dort ja täglich wahrgenommen hat, gar nicht in Frage zu stellen, sondern sagen, das als etwas vollkommen Gegebenes hinzunehmen.
Und das natürlich auch zu unterstützen in gewisser Form. Also das heißt, Anna Ramdor tolerierte die Arbeit ihres Mannes und war auch der Überzeugung, dass er das Richtige tut.
Ja, vielleicht können wir hier nochmal den Blick etwas herausnehmen, nämlich überhaupt auf die Rolle von Familien an diesen Standorten, um zu verstehen, dass wir auch die Ehefrauen, die, egal ob es die Ehefrau von Ludwig Ramdau, aber auch die Ehefrauen sagen, der Lagerkommandanten, der stellvertretende Lagerkommandanten oder andere SS-Männer und sagen Offiziere an diesen Orten, dass das keine passiven Wesen sind. Ja? Also sagen, diese Frauen sind genauso aktiv. Das sind Bereiche, die zu Hause besprochen werden, über die man sich offen austauscht. Ehefrauen, die mitunter sogar aktiv den Dienst ihres Mannes unterstützen, möglicherweise sogar noch sagen, ermuntern, die Karriere in der SS weiter voranzutreiben. Also wir müssen vorsichtig sein, die Männer in diesem Gewaltraum als die Aktiven zu sehen und die Ehefrauen als Passive, die lediglich da am Zaun, sagen, am Rand stehen und zuschauen, sondern sie sind in dem Moment, in dem sie mit den Familien vor Ort sind, genauso aktiv, teilweise zum Beispiel Ehefrauen von SS-Lagerärzten, die ebenfalls Medizinerinnen waren, sich natürlich dann auch über den Beruf konkret mit ausgetauscht haben. Andere Ehefrauen, die als Stenotypistinnen gearbeitet haben, so auch in Mauthausen, sagen die Ehefrau eines führenden SS-Lagerarztes war die Stenotypistin des Lagerkommandanten. Also diese aktive Rolle, das ist ein Aspekt, der noch viel zu sehr in den Hintergrund getreten ist und aus meiner Sicht viel, viel stärker auch in die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus rücken muss.
Und darüber sprechen wir auch nochmal genauer, nämlich in der 5. Folge dieser 2. Staffel, wenn es um Hedwig Höss geht. Aber jetzt erstmal zurück zu Ramdor und zu seiner Biografie. 1945 bekommt er nämlich richtig Ärger mit der SS. Er wird sogar verhaftet. Was ist da denn passiert?
Ludwig Ramdor sagt aus, dass er bereits im Mai 1942 im Auftrag von Nebe, das war der Chef der Kriminalpolizei in Deutschland, nach Ravensbrück gesandt worden sei, um wegen Korruptionsdelikten gegen das Lagerpersonal zu ermitteln. Zum einen könnte man jetzt meinen, dass das eine reine Schutzbehauptung ist. Allerdings, wenn wir uns die historischen Kontexte ansehen, haben wir in der Tat im Frühjahr 1942 Ermittlungen wegen Korruption in den Konzentrationslagern, auch in Sachsenhausen, was ja in sozusagen relativ nahe auch an Ravensbrück liegt und auch der Kommandant in Sachsenhausen muss am Ende seinen Hut nehmen. Auch diese Ermittlungen finden in diesem Zeitraum statt, Mai 1942 und später im September 1942 wird der Lagerkommandant in Sachsenhausen, Hans Loritz, abgelöst, auch wegen Korruptionsdelikten. Somit ist ein gewisser wahrer Kern in dieser Aussage sicherlich enthalten. Allerdings müssen wir natürlich vorsichtig sein, diese überzubewerten, denn der Alltag war durch andere Aufgaben entscheidend mitgeprägt. Nichtsdestotrotz finden diese Ermittlungen wegen Korruption und anderer Delikte, unerlaubten Umgang mit Häftlingen, heimliche Liebesbeziehungen. Also es gibt verschiedene Formen, die natürlich aus Sicht der SS verboten sind. Diese Ermittlungen finden auch fortlaufend statt bis 1945. Und offenbar ist Ramdor im Rahmen dieser Ermittlung dann doch in der Schlussphase des Lagers in einen klaren Konflikt mit der Lagerleitung geraten. Er wird verhaftet, vor ein SS- und Polizeigericht gestellt. Einer der Hauptanklagepunkte gegen Ramdor war das Erpressen falscher Geständnisse durch ihn. Also somit gar nicht primär die Folter, sondern vermeintlich falsche Geständnisse gegen SS-Personal von Ravensbrück. Am Ende wird er noch kurz vor Kriegsende in Ravensbrück abgelöst und inhaftiert.
Wie kann man jetzt seine Täterschaft zusammenfassend einordnen? Steht er denn stellvertretend für das Personal und die Personalstruktur in dieser politischen Abteilung?
Der Einsatz von Kriminalpolizisten wie Ludwig Ramdor im Konzentrationslagersystem in der politischen Abteilung dieser Lager war keine Ausnahme, sondern die Regel. Wenn wir uns die Personalstruktur dieser Abteilung noch einmal ansehen, können wir aber auch erkennen, dass zwar die Spitze der Abteilung, also das heißt die Leitungsebene von Polizisten gestellt wurde, aber das Gros der Mitarbeiter SS-Männer waren, die aus anderen Bereichen in diese Abteilung kommandiert wurden, zum Beispiel aus den Wachkompanien. und somit an der Registratur mitgearbeitet haben, als Schreiber mitgearbeitet haben, aber auch im Krematorium mitgearbeitet haben, bei der Führung der Totenbücher mitgearbeitet haben und in vielen anderen Bereichen auch. Und wenn wir diese Abteilung einmal grob aufsplitten, können wir sehen, dass vielleicht 10-20% höchstens sich aus Mitarbeitern, sagen, der Polizei zusammensetzten, nämlich die eigentlichen, in Anführungsstrichen, Fachkräfte, die die Abteilung auch geleitet haben und polizeiliche Aufgaben im weitesten Sinne wahrgenommen haben. Dazu gehörten dann auch die Vernehmungen. Und 80-90% dann sich aus der SS zusammensetzte. Und ein Aspekt, der an der Stelle noch einmal betont werden muss, ist damit natürlich auch ganz offenkundig, er ist kein Außenseiter dann in diesem Gefüge, sondern er arbeitet ja auch tagtäglich mit SS-Männern zusammen, die ja zu den regulären Wachmannschaften des Lagers gehörte. Und wir sehen auch an diesem Beispiel eine deutliche Verschmelzung von SS und Polizei. Und das ist etwas, wenn wir das wieder etwas herausziehen, was wir im Konzentrationslagersystem haben, was wir aber auch bei den Euthanasiemorden, so ein T4 haben, bei der sogenannten Aktion Reinhardt, sagen der Mordaktion in den Lagern Belzec, Treblinka und Sobibor, häufig eine Verschmelzung von SS und Polizei und anderen Strukturen, die deutlich machen, dass es eine Verzahnung war, also sozusagen ein Miteinanderarbeiten. Es wird ja auch in den Dokumenten von einer, zitiere, einvernehmlichen Zusammenarbeit gesprochen und sagen nicht von einer Konkurrenz.
Und trotzdem wissen wir aus der Forschung gerade über diese Gruppe der Polizisten bisher relativ wenig, oder?
Wir wissen relativ wenig. Es gibt auch Beispiele von Polizisten, die natürlich nach 45 wieder in ihren Dienst zurückgekehrt sind. Insbesondere die Polizisten, die ja fortgesetzt Polizeidienststellen zuordnet waren, zwar für die Folter und Vernehmungen in die Konzentrationslager reisten, aber dann wieder abreisten. Also da gibt es eine hohe Dunkelziffer. Sie sind sicherlich etwas besser erforscht als die Zivilbeschäftigten, die in Zivil, wir haben bereits über Irmgard Dirksen, später Furchner, gesprochen. Aber nichtsdestotrotz ist hier auch ein Desiderat noch da, nämlich überhaupt über die Rolle der Polizei im Nationalsozialismus zu sprechen. Etwas, was in den letzten Jahrzehnten schon immer stärker im Fokus stand, vor allem auch mit Blick auf die Erschießungskommandos in den besetzten Gebieten. Prominent zum Beispiel das Ersatzbataillon 101, also auch Bataillone der Ordnungspolizei, also das heißt gar nicht der Sicherheitspolizei, sondern der Ordnungspolizei, die ebenfalls am Massenmord mitwirkten. Aber diese enge Verschränkung und Zusammenarbeit von SS und Polizei war etwas, was auch mitgedacht wurde. Heinrich Himmler selbst wird 1936 Chef der deutschen Polizei. Das heißt, es ist hier auch systemisch eine Verschmelzung von SS und Polizei mit angedacht und das schon in den 30er Jahren.
Und du hast gerade auch gesagt, viele der Polizisten haben dann nach dem Krieg einfach weiter als Polizist gearbeitet. Bei Ramdor war das anders. Er wurde nämlich verhaftet und angeklagt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ludwig Ramdor wird im ersten Ravensbrück-Prozess, das ist auch der Hauptprozess, angeklagt. Der findet in der britischen Besatzungszone statt in Hamburg und er wird im Rahmen dieses Verfahrens dann zum Tode verurteilt. Wir finden da noch zahlreiche Entlastungsschriften und natürlich auch der Versuch, diese Todesstrafe abzuwenden. Er wird nicht begnadigt, sondern er wird am Ende dann auch 1947 hingerichtet.
Zum Schluss kommt mir noch die Frage, was glaubst du, waren es seine ideologischen Überzeugungen, die ihn dazu gebracht haben, diese Foltermethoden anzuwenden, Menschen zu quälen? Oder gab es dafür auch andere Gründe?
Dieses Beispiel von Ludwig Ramdor zeigt, dass die Erklärung der Geschichte des Nationalsozialismus, auch die Geschichte der Gewalt und die Geschichte des Massenmords keine Geschichte von Schwarz und Weiß ist, die ganz klar zwischen Nationalsozialisten auf der einen Seite und dem Massenmord und sagen die Nicht-Nationalsozialisten einen vermeintlichen Widerstand unterscheidet, sondern dass diese Übergänge fließend sind und vielleicht das die viel schwierigeren Fragen, vielleicht auch diese unangenehmen Fragen sind, die wir uns stellen müssen, warum auch aus diesem Milieu Männer und Frauen sich an den NS-Verbrechen beteiligt haben. Und es vielleicht auch genau diese Erklärungen sind, die unbequem sind am Ende, aber die doch uns zu sagen, der Erklärung führen, warum dieses System in der Breite und in der Masse und vor allen Dingen auch bis zum Schluss 1945 funktioniert hat.
Und genau deswegen machen wir ja diesen Podcast, um genau das zu verstehen. Also danke dir, Stefan, dass du das alles wieder sehr wunderbar eingeordnet hast.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Mit Ramdor haben wir einen NS-Täter, der tatsächlich auch relativ unmittelbar nach dem Ende des Krieges für seine Taten vor Gericht kam und verurteilt wurde. In der nächsten Folge haben wir einen Fall, da sieht es ganz anders aus. Es geht ums große Geldverdienen. Einige private Firmen bekamen nämlich bei der Errichtung von Konzentrationslagern Bauaufträge. Wir sprechen über den Mann, der im großen Stil Gleis- und Tiefbauarbeiten ausführte, der mit seiner Firma die Gleise ins KZ Auschwitz verlegte und den Bau der Rampe durchführte. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Diesen Podcast und alle Folgen der ersten Staffel von NS-Klicken, von Menschen und Mördern findet ihr in der ARD-Audiothek. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Vor 500 Jahren lehnten sich in vielen Teilen Deutschlands die Bauern gegen ihre Leibeigenschaft und die drückenden Abgaben an Adel und Klerus auf. Was als deutscher Bauernkrieg in die Geschichte einging, wurde auch von den Nationalsozialisten unter ideologischen Vorzeichen interpretiert. Das war der Bauernkrieg. Könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar im Feed von Alles Geschichte. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke, unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Nora Große-Hamann und Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anais Roth. Produktionsleitung Jochen Papke und Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tiergen und Juliane Zayer. Wir danken dem Bundesarchiv für die freundliche Unterstützung. Ebenso dem Stadtarchiv Cottbus, dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg sowie den National Archives und dem United States Holocaust Memorial Museum.